Heute geht's weiter in unserer Predigtreihe über Heimat finden in der Gemeinde. Und ich möchte heute darüber sprechen, über eine wichtige Entscheidung, die wir zu treffen haben, wenn es um Heimat finden geht. Was glaubt ihr, ein normaler Mensch, du und ich, in unseren Breitengraden, so durchschnittlich gebildete Menschen wie ihr und ich, wie viele Entscheidungen treffen wir denn so tagtäglich? Was denkt ihr denn? Die Neurobiologen, die Neurologen sagen uns, zwischen 20 und 30.000 Entscheidungen treffen wir am Tag. Das sind natürlich bewusste Entscheidungen, aber auch ganz viele unbewusste Entscheidungen, die ständig in uns ablaufen. Wir entscheiden uns ständig über Dinge. Und diese Entscheidungen zwischen 20 und 30.000, die bestimmen natürlich mehr oder weniger unser Leben. Da gibt es die einfachen Entscheidungen, die man jeden Tag irgendwie treffen muss. Banale Dinge, Kaffee oder Tee, Fahrrad oder Bus, Pizza oder Pasta. Aber es gibt natürlich auch die schwierigeren Entscheidungen. Ausbildung oder Studium, Beziehung oder bleibe ich lieber Single? Welche Gemeinde ist die richtige? Ist der Partner, den ich gerade habe, tatsächlich der Mann, mit dem ich mein ganzes Leben verbringen will? Oder gibt es da noch einen besseren? Oder ist es schon lange vorbei? Keine Ahnung. Sind jetzt Kinder schon dran oder sollen wir lieber noch warten ein paar Jahre? Also es gibt viele Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen. Und das Ergebnis unserer Entscheidungen hat natürlich einen großen Einfluss auf unser Leben. Jemand hat mal gesagt, die Qualität unserer Entscheidungen bestimmt am Ende auch die Qualität unseres Lebens. Die Qualität unserer Entscheidungen bestimmt am Ende auch die Qualität unseres Lebens. Was du morgen sein wirst, ist meistens das Ergebnis deiner Entscheidungen heute. Also die Qualität deines Lebens. Deshalb ist es so wichtig, gute Entscheidungen zu treffen. Und wir tun uns heute, vor allem die Generation, die jüngere Generation, also meine Kinder, die tun sich sehr schwer mit Entscheidungen. Vielleicht ihr auch, aber vielleicht nicht ganz so sehr, aber die tun sich schwer, weil wir wollen immer das Beste. Das Beste oder gar nichts. So macht Mercedes Werbung in Deutschland. Das Beste oder gar nichts. Also wir wollen immer das Beste haben. Und natürlich, wenn man so viele Möglichkeiten, so viele Optionen vor sich sieht, die heute möglich sind, ist es kein Wunder, dass Menschen unsicher werden, Angst haben. Frust macht sich breit über Entscheidungsfindung, weil ich irgendwie dann stecken bleibe in dem, dass ich mir irgendwelche Vorstellungen mache, was das Beste ist, in manchen Träumen, und am Ende treffe ich oft gar keine Entscheidung. Don't be a maybe, hat mal eine Zigarettenfirma Werbung damit gemacht. Don't be a maybe. Also sei kein Unentschlossener. Mach mal was. Wir leben in einer Zeit, wo Menschen wirklich immer wieder zögern, Entscheidungen zu treffen. Sie wollen immer spontan bleiben, bis zur letzten Sekunde warten, ob vielleicht noch was Besseres kommt. Unverbindlichkeit ist das große Motto dieser Zeit. Jemand hat mal gesagt, wir wollen alles zugleich. Den perfekten Körper und trotzdem Genussmenschen bleiben. Eine eigene Familie, aber die Freiheit des Single-Daseins. Ökologisches Bewusstsein, aber trotzdem einen fetten SUV. Wir wollen einen sicheren Job, aber keine 40-Stunden-Woche. Wir schlafwandeln durch eine vernetzte Welt voller Möglichkeiten und fühlen uns verunsichert angesichts der Fülle von Optionen. Wir wollen Lebenskünstler sein mit einem Beamtengehalt. Wir wollen überall dabei sein und nichts verpassen. Das ist ein großer Irrweg. Der Mut zur Entscheidung ist wieder gefragt, und wenn es auch manchmal unangenehm ist, sagt dieser Soziologe. Denn irgendwann mal muss man eine Entscheidung treffen. Für einen Beruf, für ein Studium, für einen Partner. Ich muss Entscheidungen treffen in Bezug auf meinen Glauben, meine Einstellungen. Wohin soll mein Leben wachsen? Worin soll es Wurzeln schlagen? Wo finde ich Heimat für mein Leben? Leib und Seele, wo sind sie aufgehoben? Und als Christen hören wir von Jesus diese Einladung. Ich kann bei ihm Heimat finden, bei ihm Leben haben. Jesus gibt diese Einladung weiter und sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Dort findet meine Seele Heimat in diesem Jesus Christus. Ich bin der Weg, sagt er, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Dort finden wir Leben. Und Jesus, der spricht es an und sagt, dafür bin ich gekommen, dass ihr das Leben habt und das Leben im Überfluss. Also, wo soll mein Leben Wurzeln schlagen? Wo findet meine Seele Heimat, mein Körper Heimat in und durch Jesus Christus? Das ist der einzige Weg zum wahren Leben, wenn Jesus, mein Herr, mein Retter wird in meinem Leben. Aber die Frage ist, ja, wo finde ich diesen Jesus Christus? Wo ist der zu finden? Wo kriege ich das, was er für mich hat, was er für mich ist? Wo erlebe ich, dass seine Verheißungen wahr werden in meinem Leben? Wo finde ich ihn? Und die Bibel sagt, man findet ihn in seinem Wort und wir finden ihn in seiner Gemeinde. Paulus sagt es einmal im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 22 und 23. Und Gott hat alle Dinge unter seine Füße getan, die Füße von Jesus Christus, und hat ihn gesetzt zum Haupt der Gemeinde über alles. Und diese ist sein Leib, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also Paulus sagt, Jesus ist das Haupt der Gemeinde und diese Gemeinde füllt er aus mit seinem Sein. Da ist die Fülle Gottes, die Fülle von Jesus Christus zu finden. Wo? In seiner Gemeinde. Die ganze Fülle des Lebens in Jesus Christus findet man nicht einfach so, dass man 10-mal Jesus Christus vor sich hin sagt. Jesus Christus, Jesus Christus, Jesus Christus. Dadurch wird man nicht von Jesus Christus erfüllt. Paulus sagt, wir finden die ganze Fülle von Jesus Christus, wenn wir teilhaben an seiner Gemeinde, wo die ganze Fülle Gottes hineingegeben worden ist. Also, wenn du diese ganze Fülle des Lebens in Jesus Christus willst, seine Liebe, seine Gerechtigkeit, seine Kraft, seine Geduld, seine Hoffnung, seine Vergebung, seine Resilienz, seinen Frieden, dann musst du teilhaben verbindlich an dieser Gemeinde, um die Fülle dessen zu bekommen, was Jesus Christus dir anbietet. Ohne das geht es ganz schwer. Ohne das geht es ganz schwer. Deshalb ist verbindlich teilzuhaben, Mitglied zu sein einer Gemeinde, etwas, was die Fülle Gottes in mein Leben hineinbringt. Viele Christen leben unter Niveau, weil sie immer versuchen, sich alleine durchzuschlagen. Wie so ein einsamer Cowboy, wie so ein einsamer Wolf, jaulen sie, anstatt fröhlich gemeinsam zu singen mit den anderen, die Gott suchen und dort die Fülle erleben. Und ich möchte dir heute Morgen drei Dinge mitgeben, wie du diese Fülle in Gott, in Jesus Christus als verbindliches Mitglied seiner Gemeinde besser genießen oder finden kannst. Drei Dinge. Das erste, erkenne deine verbindliche Identität in Jesus. Warum ist es so wichtig, verbindlich Mitglied zu sein der Gemeinde? Erlebe deine verheißungsvolle Stärke von Jesus. Was bringt die Mitgliedschaft? Und das dritte, entdecke deine vertrauensvolle Hingabe an Jesus. Wie lebe ich diese Mitgliedschaft? Ich bleibe mal beim ersten. Erkenne deine verbindliche Identität in Jesus. Warum eigentlich Mitgliedschaft verbindlich im Leib Jesu, in der Gemeinde? Es gibt so einen Mythos, den findet man überall in Büchern, auf dem Internet, in Predigten. Ein Mythos über das Christentum, dass das Christentum nie dazu da war, zumindest das von Jesus, dass es irgendwie mündet in so einer Gemeinde, die sich sonntagmorgens irgendwie trifft und die so eine Institution ist und so eine Organisation, sondern dass das Christentum von Jesus eigentlich so wie so eine Bewegung hätte sein sollen, wo einfach Menschen irgendwie glauben und dann frei und schön ihr Leben leben, egal wie und wo sie das tun. Ein Religionsphilosoph, der hat mal geschrieben, wir wollen nicht die Behauptung aufstellen, dass Jesus eine Kirche, nicht einmal eine einfache Gemeinschaft gründen wollte. Vielmehr wollte eine Bewegung ins Leben rufen. Also das ist so ganz typisch für diese Aussage. Jesus wollte nie eine Kirche, er wollte nie eine Gemeinde, er wollte einfach nur eine Bewegung. Ich glaube und dann kann ich am Sonntagmorgen gemütlich und berghoch wandern und dort meinen Glauben leben oder ich kann mein Leben leben die Woche über, wie ich will und habe mal so einen spirituellen Moment und das ist so das, was eigentlich Jesus wollte. So eine Bewegung ins Leben setzen, wo jeder als freies Atom durch die Gegend schwirrt, aber ein gewisses C drin hat, wo er irgendwie mit diesem Gott verbunden ist. Aber das ist ein großer Mythos. Jesus selber spricht über die Gemeinde. Jesus wollte die Gemeinde. Jesus ist gekommen mit dem Ziel, Gemeinde zu gründen, Gemeinde zu bauen, und zwar nicht irgendeine, sondern die Gemeinde vor Ort. So lesen wir zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, Matthäus 16, Vers 18, wo Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Er gründet die Gemeinde. Jesus, der liebt die Gemeinde. Jesus, der gibt sich für die Gemeinde hin. Jesus reinigt die Gemeinde, sagt Paulus im Epheserbrief Kapitel 5. Da spricht er die Männer an und sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen. Und dann kommt der Vergleich, wie wir Männer unsere Frauen lieben sollen. Und dann sagt er, so wie Christus die was geliebt hat? Die Gemeinde. Unterstreicht es in deiner Bibel, Epheser 5, Vers 25. Jesus liebt die Gemeinde. Er liebt die Gemeinde. Dafür hat er sein Leben gegeben, so sagt Paulus dort. Er tut das, um sie zu heiligen und sie zu reinigen durch das Wasserbad des Wortes, denn er will die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren, ohne Flecken und ohne Falten und sonstige Fehler, heilig und tadellos. Also Jesus gründet die Gemeinde, er liebt die Gemeinde, er gibt sie für sie hin, er reinigt sie. Und Paulus ruft uns auf als Christen, dass wir die Gemeinde genauso lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Wenn wir das lieben wollen, was Christus liebt, dann müssen wir auch die Gemeinde lieben, weil Christus die Gemeinde geliebt hat. Natürlich hat er dich und mich geliebt, aber er hat auch die Gemeinde geliebt. Er liebt dich und mich, aber er liebt auch die FCG Meran. Er liebt die Gemeinde, nicht nur jeden Einzelnen von uns. John Stott hat gesagt, die Gemeinde liegt im Zentrum des ewigen Zieles Gottes. Es ist kein göttlicher Nebengedanke. Sie ist kein Unfall der Geschichte. Sie ist Zentralpunkt Gottes. Als die Apostel anfangen zu predigen, Petrus, dort in Jerusalem, da predigt er und dann heißt es in Apostelgeschichte 2,41, die nun sein Wort aufnahmen, die wurden getauft. Und es wurden an jenem Tage hinzugetan 3000 Seelen. Und ich habe unterstrichen in meiner Bibel, hinzugetan. Wenn das steht hinzugetan, dann muss man sich doch fragen, zu was wurden sie hinzugetan? Sie wurden hinzugetan zur Gemeinde. Derer, die Jesus aufnahmen, getauft wurden, dazu wurden sie hinzugetan. Und man konnte die zählen, 3000 und dann werden mehr hinzugetan und dann sind es irgendwann 5000. Sie wurden zur Gemeinde hinzugetan. Und Paulus, der spricht es im Epheserbrief an und sagt, die Gemeinde, das ist die Familie Gottes. Epheser 2, Vers 19, ihr seid Gottes Hausgenossen. Gott ist unser Vater, Jesus ist unser Bruder und wir in ihm sind Geschwister. Wir sind Familie Gottes. Wir werden zur Gemeinde hinzugetan. Epheser 1, Vers 23 sagt Paulus, die Gemeinde ist der Leib Christi. Christi Leib auf Erden ist die Gemeinde, wir. Und dann sagt Paulus im Epheser 2, 22, wir sind der Tempel Gottes, zusammengefügt zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchem auch ihr mit auferbaut werdet zu einer Behausung des Geistes Gottes. Es sind drei Bilder, die Paulus im Epheserbrief gibt für die Gemeinde mit ganz viel Bedeutung. Ein Familienmitglied zu sein bedeutet, zu einer Gemeinschaft zu gehören, die durch einen gemeinsamen Vater verbunden ist. Ein Stein im Tempel zu sein bedeutet, in einer Anbetungsgemeinschaft vereint zu sein. Und ein Teil des Leibes zu sein bedeutet, zu einem lebendigen, funktionierenden, dienenden Organismus zu gehören. Ein Familienmitglied ohne Familie wird einsam. Ein Stein ohne Bauwerk verkümmert nutzlos irgendwo auf dem Boden. Ein Gliedmaß ohne Körper hat kaum Chance zu überleben. Also, das ist wichtig. Nur wenn alle Glieder zusammengefügt sind zu einem Organismus, hat es die lebenswichtigen Funktionen eines Individuums zu leben. Und es kann kein Einzelner für sich erfüllen, dazu braucht es die Gemeinde. Deshalb wurden sie hinzugetan zur Gemeinde. Eine verbindliche Gemeindemitgliedschaft. Auch wenn in Apostelgeschichte 2 dieses Wort Gemeindemitgliedschaft nicht auftritt, haben wir diese verbindliche Zugehörigkeit. Und wenn wir dann weiterlesen, in der Apostelgeschichte heißt es, dass dann diese Gemeinde, als die Apostel Entscheidungen treffen mussten, dass sie dann ein Wahlrecht hatten, die konnten mitbestimmen, was die Gemeinde dann tun soll. Sollen sie Diakone einsetzen? Sollen sie das Aposteldekret verabschieden? Wir lesen eindeutig bei Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, dass Paulus sagt, denn ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu haben, aber nicht mit allen, sonst müsstet ihr hinausgehen aus dieser Welt, sondern mit denen, die in der Gemeinde sind und behaupten, dass sie Christen sind, aber einen anderen Lebensstil leben. Und dann sagt er in Vers 13, denn was habe ich auch zu richten, die draußen sind? Ihr richtet ihr nicht, die drinnen sind? Die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Also Paulus sagt der Gemeinde in Korinth, es gibt doch ein klares Drinnen und ein klares Draußen. Wer gehört zur Gemeinde und wer gehört nicht zur Gemeinde? Wer wurde hinzugetan? Also wir haben ein klares Drinnen und Draußen, deutlich voneinander unterscheidbar. Es gibt ein klares Zugehörigkeitsmerkmal, das dem Christen hilft, den richtigen Menschen zu richten und den richtigen Menschen nicht zu richten, nämlich die, die draußen sind, nicht zu richten, sondern die, die drinnen sind, nach dem zu richten, was sie bekennen, nämlich Nachfolger Jesu Christi zu sein. Da haben wir eine andere Erwartungshaltung, sagt Paulus, an diese Menschen, die sagen, sie folgen Jesus Christus nach, ganz klar. Die Menschen, die draußen sind, versteht ihr, wir haben dieses Problem. Wir laufen durch die Gegend, ganz viele Christen, und gucken auf diese Welt da draußen und schimpfen, wie unmoralisch die Welt ist. Und da tun wir einen großen Fehler. Die Welt ist unmoralisch, das sehe ich auch so. Aber wir sollten vorsichtig sein, diese Welt zu richten. Die sollen wir lieben, damit sie das Evangelium erkennen, umkehren können, das Leben haben in Jesus Christus und neues Leben haben in der Ausrichtung zu ihm. Und Paulus sagt vielmehr, wir sollten nicht so viel nach außen alle richten, sondern wir sollten nach innen gucken und merken, wo wir das Bekenntnis haben, Jesus nachzufolgen, dass wir es nicht zulassen, dass jemand Irrwege geht und es ihm sagen und ihn konfrontieren, die drinnen sind und dieses Bekenntnis haben. Wahrscheinlich war dieses öffentliche Bekenntnis in der Regel die Taufe, wenn man zum Glauben an Jesus gekommen ist. Und dann gab es wahrscheinlich Mitgliederlisten, so wie wir sehen in Römer Kapitel 16. Also es gab eine verbindliche Mitgliedschaft zur Zeit des Paulus, die jedem in der Gemeinde bewusst war, wer dazugehört. Und wahrscheinlich gab es Listen, richtig mit Papier, mit Namen aufgeschrieben, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Vielleicht gab es keine Unterschriften, aber es gab ein klares Bekenntnis. Paulus, der schreibt später mal an die Gemeinde in Ephesus über den 1. Timotheusbrief, Kapitel 5. über die Regelung, wie in der Gemeinde den Witwen geholfen werden soll, die keine Kinder haben, keine Verwandten, und dass man denen hilft, dass sie versorgt werden. Und dann sagt er, eine Frau darf erst dann in das Witwenverzeichnis aufgenommen werden, wenn sie mindestens 60 Jahre alt ist und ihrem Mann treu war. Und sie muss bekannt gewesen sein dafür, Gutes getan zu haben. Also das heißt, es gab ein Witwenverzeichnis für die Witwen in der Gemeinde, schriftlich aufgeschrieben, welchen Witwen helfen wir und welchen Witwen helfen wir nicht. Weil die Gemeinde ein limitiertes Budget hatte, wie viel Geld, wie viel Zeit, wie viel Energie, und man wollte den richtigen Witwen helfen. Damals gab es wahrscheinlich viele Witwen, aber man konnte nur einer bestimmten Anzahl helfen. Und man wollte vor allem denen helfen, die zur Gemeinde gehören, die drin waren und die mit ihrem Leben gezeigt haben, dass sie diesem Jesus nachfolgen. Also es gab eine Klarheit, wer gehört dazu und wer nicht. Und dafür wurden sogar Listen erstellt. Das hilft uns, in der Gemeinde einen Unterschied zu leben zwischen Nächstenliebe und Familienhilfe. Das ist ein großer Unterschied. Paulus sagt mal im Galater 6, solange wir also noch Gelegenheit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Das ist christliche Nächstenliebe. Wir als Christen wollen allen Menschen Gutes tun. Aber weil wir limitiert sind an Zeit und Geld und Energie und immer wieder entscheiden müssen, wem können wir helfen, sagt Paulus, am meisten natürlich denen, die zur Glaubensfamilie gehören. Also wir wollen als Christen Nächstenliebe leben, aber als Ortsgemeinde schauen wir darauf, dass wir zuerst die lieben, denen helfen, die zu unserer Familie gehören. Das hat nichts mit Inklusivismus zu tun, sondern einfach mit dem, dass wir unsere Ressourcen gut einteilen müssen. Also, was heißt das im Endeffekt? Die Mitgliedschaft in der Ortsgemeinde ist keine Frage der persönlichen Vorliebe, meines Erachtens nach, sondern eine Frage des Gehorsams gegenüber dem Herrn der Gemeinde, nämlich Jesus Christus, der sie gegründet hat und sie liebt und will, dass wir teilhaben daran. Wenn ich also meine verbindliche Identität erkenne als Teil der Familie Gottes, dass das Tempel des Heiligen Geistes und des Leibes Jesu, wenn ich also erkenne, dass ich in Christus automatisch Teil der weltweiten Gemeinde in Jesus Christus bin, ist es eindeutig ungehorsam gegen Gottes Wille, wenn ich mich der Ortsgemeinde nicht verbindlich anschließe. Das ist keine Drohung, sondern das ist wie alle Gebote Gottes immer eine Einladung, das zu genießen, was Jesus für uns hat. Und das gibt es eben nur in der Gemeinde, die ganze Fülle Gottes, wenn wir der uns verbindlich anschließen. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, nämlich erlebe deine verheißungsvolle Stärke von Jesus. Also meine verbindliche Identität in Jesus und die verheißungsvolle Stärke von Jesus. Nämlich, was bringt mir denn Gemeindemitgliedschaft, wenn ich da dabei bin? Und es gibt einen berühmten Text aus dem Alten Testament, der uns das aufzeigt. Aus dem Prediger Kapitel 4, 9 bis 11. Den kennt ihr wahrscheinlich. Da heißt es, zwei sind besser dran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wird es ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch zwei ihm widerstehen und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Also der Prediger sagt, wenn ich wirklich verbindlich Mitglied bin, nicht alleine irgendwo rumeiere, sondern dabei bin verbindlich in einer Gemeinschaft, dann habe ich vier große Vorteile. Diese Stärke, die ich bekomme von Jesus als Verheißung für mein Leben. Vier Dinge. Erstens, bessere Produktivität durch Ergänzung. Also, wenn ich nicht allein bin, sondern mindestens zu zweit, dann habe ich guten Lohn für meine Mühe. Wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, dann haben wir einen tollen Mix. Und wenn ich hier in die Runde gucke, dann ist das schon sehr genial. Dann haben wir einen tollen Mix von Persönlichkeiten, von Gaben, von Ideen, von Beziehungsnetzwerken. Wenn wir jetzt helfen, einander, miteinander unterwegs zu sein und diese Persönlichkeiten, Gaben und Ideen und Beziehungen zusammenschmeißen und daraus leben, wenn wir also einander nicht als Bedrohung sehen, was der kann und wie der ist und was die kann und was ich nicht kann, wenn wir uns nicht als Bedrohung sehen, den wir beneiden müssten oder eifersüchtig sein, sondern als Ergänzung, die mein Leben ergänzen kann, wenn wir das schaffen, dann werden wir größeren Lohn haben, dann kriegen wir mehr hin im Leben, dann schaffen wir mehr, dann sind wir produktiver. Wissenschaftler vor vielen Jahren haben mal einen Versuch gemacht und haben sich die Frage gestellt, wie viel Tonnen Holz kann eigentlich ein Pferd schleppen? So zu alten Zeiten, wo man noch mit Pferden das Holz aus dem Wald geschleppt hat. Und dann hat man so einen Versuch gemacht und hat so ein Pferd genommen und hat Holz hinten dran gehängt und hat das Pferd dieses Holz ziehen lassen und man hat festgestellt, dass ein Pferd circa eine Tonne Holz ziehen kann. Und dann hat man sich gefragt, okay, wie viel können dann wohl zwei Pferde Holz ziehen? Und die einfache Rechnung ist, ein Pferd eine Tonne, zwei Pferde zwei Tonnen. So, das hat man dann gemacht und hat gemerkt, nein, zwei Pferde schaffen nicht nur zwei Tonnen, sondern die schaffen 2,5 Tonnen zu ziehen. Das heißt, Gemeinschaft addiert nicht nur, nein, Gemeinschaft multipliziert Potenzial. Wenn wir zusammenkommen, zusammenarbeiten, uns zusammenbringen, wenn wir einander ergänzen in dem, was wir sind und haben, dann schaffen wir mehr, wir haben größeren Lohn, sagt der Prediger. Aber nicht nur das, sondern er sagt auch ein zweites, wir haben besseren Fortschritt durch Unterstützung. Er sagt, wenn einer fällt, dann richtet der eine seinen Gefährten wieder auf. Wehe dem, der keinen hat, wenn er hinfällt. Also besseren Fortschritt durch Unterstützung. Der Punkt ist hier, dass wir manchmal fallen. Wir fallen manchmal auf der Straße hin, aber hoffentlich nicht so oft. Aber wir entmutigen, wir sind manchmal entmutigt in unserem Glauben. Wir fallen in ein Loch rein, vielleicht manchmal seelisch oder geistlich oder beides zusammen. Und wehe dem, der dann keinen hat, der ihn wieder aufrichtet, der ihm ein gutes Wort zuspricht, der für ihn betet, der mit ihm unterwegs ist, der ihm einen Besuch abstattet, der ihn tröstet, der ihm eine WhatsApp schickt, der ihm anruft, der ihn umarmt. Wehe dem, der keinen hat. Das Bild ist so ein bisschen das Bild einer Seilschaft. Kennt ihr das, Seilschaft? Ihr seid doch die großen Kraxler. War von euch schon jemand mal in einer Seilschaft? Seilschaft, Gletscher? Ich liebe das, ich mache das einmal im Jahr, so große Gletscherwanderungen in den Bergen. Und dann muss man immer in einer Seilschaft laufen. Und Seilschaft bedeutet, es sind so 5 Leute zusammen und die sind mit dem Seil zusammengebunden, so alle 2 Meter. Und das ist fest verknotet und das hat das Ziel, dass wenn man über so einen Gletscher läuft, dass man da sicher drüber kommt. Weil es gibt sogenannte Gletscherspalten, die gehen da tief runter. Und wenn man da reinfällt, dann kann man sterben oder einfach verloren gehen und findet einen niemand mehr. Und das Problem mit den Gletscherspalten ist, dass diese Gletscherspalten oft nicht ersichtlich sind. Da schneit es manchmal und da liegt eine schöne Schicht drüber mit Schnee. Aber dann brennt die Sonne da drauf und der Schnee schmilzt weg. Aber die Gletscherspalte drunter, die sieht man immer noch nicht. Und die Schneedecke ist vielleicht relativ dünn. Und vor mir läuft der Fritz. Und der Fritz, der wiegt halt 60 Kilo, so ein schmales Hansele. Und der läuft da drüber und es ist kein Problem. Aber danach komme ich, der dicke Ede, und der wiegt vielleicht 90 Kilo. Und diese Schicht, die hält nicht mehr. Und zack, breche ich ein. Aber wenn ich in der Seilschaft bin, macht es nicht viel aus. Ich falle nicht tiefer als diese 2 Meter Seil. Und die einen vor mir und die anderen hinter mir, die halten mich, damit ich nicht hineinfalle. Versteht ihr das Prinzip? Wehe dem, der alleine ist. Und kommt dann so eine Gletscherspalte und fällt hinein und hat niemand. Dann komme ich nicht mehr vorwärts, dann kann ich vielleicht sogar sterben. Und der Prediger, der sagt, hey, es ist so wichtig, dass wir in Seilschaft leben mit anderen zusammen. Dass wir besser vorwärts kommen und nicht uns von der Entmutigung, von den anderen Dingen runterziehen lassen müssen. Und das ist interessant. Und wisst ihr, als ich zum allerersten Mal in der Seilschaft gelaufen bin, habe ich es gehasst. Ich habe es gehasst. Warum? Seilschaft ist richtig blöd. Warum? Vor mir läuft vielleicht der kleine Franz, der so dünn ist und der ist so langsam. Und ich würde gern ein bisschen schneller laufen. Aber ich muss mich an sein Tempo anpassen, wenn ich in der Seilschaft bleiben will. Und dann wollen die da laufen und die wollen vielleicht links laufen, aber ich würde gern rechts, weil da kann man runtergucken, ich würde gern noch ein Bild machen. Ich würde gern spontan mal kurz dahin und mal kurz da was machen und spontan da was machen, manchmal ein bisschen schneller laufen, manchmal ein bisschen langsamer laufen, aber das geht nicht. Ich muss mich an die Gruppe anpassen. Ich habe das gehasst am Anfang. Mach mal ein bisschen, geh mal schneller. Jetzt muss ich mich da anpassen. Ich will da rüber. Nein, das geht nicht. Du musst da bleiben. Versteht ihr? Das ist gar nicht so einfach. Das ist das Negative der Seilschaft. Und deshalb wollen viele auch keine verbindliche Gemeinschaft in der Gemeinde haben. Weil da kann man nicht mal so spontan das machen, mal das machen. Ja, was mache ich heute? Ja, heute gehe ich hin, morgen gehe ich nicht hin. Ja, ich bin da irgendwie dabei. Und deshalb wollen viele keine verbindliche Gemeinschaft. Sie wollen spontan bleiben, mal schneller, mal langsamer sein, ihr Leben selber gestalten. Und dann ist aber das Problem, dann irgendwann mal kommt, dass sie fallen. Entmutigt werden, vielleicht krank werden, irgendwas ist in ihrem Leben, entmutigt durch andere Dinge. Und dann auf einmal sind sie alleine. Und dann merken sie das. Und dann rufen sie bei mir an, dem Pastor: Pastor, kannst du vorbeikommen, bin so alleine. Und dann komme ich da vorbei bei diesen Leuten aus der Gemeinde, und dann rede ich mit ihnen und dann heulen sie mir das Ohr voll. Aber so, ich bin alleine und ich habe eine Krise und keiner kümmert sich um mich, ich bin so alleine. Ich übertreibe ein bisschen. Aber so sind die Deutschen. Und ich bin so alleine, ich habe niemanden, dann haben wir geguckt und dann sage ich immer: Okay, hey, du bist schon 5 Jahre bei uns in der Gemeinde. Bist du Teil von einem Hauskreis? Nein. Warum nicht? Ich will langsamer, ich will schneller, ich will spontan. Okay, dann kann ich dir nicht helfen. Versteht ihr? Ich kenne viele verbitterte Christen, die enttäuscht sind über die Gemeinde, die enttäuscht sind. Und teilweise zu Recht, ich will es nicht alles in einen Topf werfen, aber viele, weil sie einfach keine verbindliche Gemeinschaft haben. Und dann, wenn sie in der Krise sind, ist es zu spät. Ich kann nicht diese Seil der Seilschaft dann an meinen Körper ranmachen, wenn ich reinfalle. Das funktioniert nicht. Ich muss vorher das machen und das Leben mit anderen zusammen. Und dann werde ich vielleicht ein bisschen eingeschränkter, vielleicht an manchen Punkten nicht ganz so spontan. Vielleicht an manchen Punkten manches Mal runterschlucken, wie andere sind, wie sie sind und ich halt auch so bin, wie ich bin. Aber am Ende habe ich Menschen um mich herum, die verbindlich zu mir gehören, weil ich in der Seilschaft lebe, weil ich gemeinsam mit anderen unterwegs bin. Deshalb habe ich besseren Fortschritt, der gleichmäßiger ist und besser für mein Leben. Aber ich habe auch bessere Versorgung durch Wärme, sagt der Prediger. Er sagt: Hey, wenn zwei zusammenliegen, dann wird es denen warm, alleine nicht. Hier geht es nicht nur einfach um kuschelig im Bett zu liegen, deinem Partner. Nein, hier geht es um zwei Hirten, die auf dem Feld sind, nachts irgendwie in Israel. Und dann wird es kalt und dann liegen die so Rücken an Rücken aneinander unter einer Decke und die wärmen sich so schön auf. Hier geht es darum, dass unser Alltag auch in meinem Glauben manchmal einen Abnutzungseffekt hat. Krisen, Krankheiten, Katastrophen in mein Leben hineinkommen und manchmal mich innerlich und äußerlich vom Glauben wegbringen. Die machen manchmal meine Seele kalt und ich erkalte in meiner Liebe zu Jesus und ich erkalte in meiner Liebe zu den Dingen Gottes und das kann jedem passieren. Das passiert auch mir immer wieder und ich brauche immer wieder Menschen um mich herum, die eine gewisse Leidenschaft haben, wenn ich sie nicht habe, um mich wieder neu anstecken mit ihrer Leidenschaft. Wenn zwei zusammen sind, dann bleibt's denen warm. Der große englische Prediger Spurgeon, der saß mal am Abend nach dem Gottesdienst sonntagabends vor seinem Kaminfeuer und hat gemütlich seine Pfeife geraucht. Der hat so gerne Pfeife geraucht und dann sitzt ein junger Christ neben ihm, den er eingeladen hat. Und dann genießen sie dieses Feuer und gucken da rein, wie das so knastert und alles schön da brennt und warm gibt. Und dieser junge Christ, der fragt Spurgeon: Du sagst immer, dass Gemeinde so wichtig ist für einen Christen. Kann man nicht auch Christ sein ohne Gemeinde? Und der Spurgeon, der pafft so seine Pfeife, nimmt einen Zug. antwortet nicht, steht auf, läuft hin zu diesem Kamin, nimmt diesen Feuerhaken und zieht so einen Holzscheit an die Seite raus von dem Kamin. Setzt sich wieder hin, pafft seine Pfeife weiter. Und nach so einer halben Stunde fragt der Spurgeon diesen jungen Christen, hey, du hast mich doch vorher gefragt, ob man als Christ eine Gemeinde braucht. Ja, sagt der Christ, du hast mir gar nicht geantwortet, ein bisschen unhöflich. Ja, sagt der Spurgeon, jetzt guck mal rein in den Kamin. Was ist denn mit diesem Holzscheit passiert, das ich rausgezogen habe aus diesem Feuer? Ah, sagt der junge Christ, das hat noch ein bisschen gebrannt und dann ist es weniger geworden, dann hat es noch geraucht und jetzt gloschtet es noch so ein bisschen vor sich hin. Ah, sagt der Spurgeon, genau so ist das. So ist es mit einem Christen. Ein Christ braucht keine Gemeinde, um als Christ zu leben. Aber was passiert ganz oft im Leben eines Christen, wenn du ihn rausnimmst aus diesem Feuer der verbindlichen Gemeinschaft? Der brennt am Anfang noch ein bisschen und dann wird es weniger und dann raucht es noch ein bisschen und irgendwann ist es aus. Das ist erkaltet. Der Glaube erkaltet. Deshalb ist es so wichtig, immer wieder den Bruder, die Schwester zu haben, die mir hilft, Leidenschaft zu bewahren. Und dann sagt dieser Prediger noch ein letztes. Er sagt, hey, ich habe auch besseren Schutz durch Rechenschaft. Er sagt, wenn ich alleine bin und der Feind überfällt mich, dann bin ich dem schutzlos ausgeliefert. Aber wenn ich zu zweit bin, dann kann ich dem vielleicht widerstehen. Und die dreifache Schnur reißt auf keinen Fall. Wisst ihr, die Bibel ist ganz klar, als Christen haben wir Feinde. Wir sind immer wieder angefochten. Der Teufel schläft nicht. Die Sünde ist immer noch da. Und wir sind angefochten, von außen und von innen Irrwege, Irrlehren abzugehen, Abwege zu gehen. Und dann ist es ganz wichtig, dass ich immer wieder jemanden habe an meiner Seite, der mir hilft, die blinden Flecken meines Lebens, meines Denkens zu erkennen und korrigieren zu können. Dass ich immer wieder meinen Bruder an der Seite habe, der mir hilft, mein Böses, meine Versuchungen irgendwie auszusprechen, ehrlich zu werden, offen zu werden, damit ich mit den Dingen nicht alleine bleibe. Bonhoeffer hat mal gesagt, wer mit seinem Bösen allein bleibt, der bleibt ganz allein. Es kann sein, dass Christen trotz gemeinsamer Andacht, gemeinsamen Gebetes, trotz aller Gemeinschaft im Dienst allein gelassen bleiben, dass der letzte Durchbruch zur Gemeinschaft nicht erfolgt, weil wir zwar als Gläubige, als Fromme miteinander Gemeinschaft haben, aber nicht als die Unfrommen, als die Sünder. Die fromme Gemeinschaft erlaubt es ja keinem Sünder zu sein. Darum muss jeder seine Sünde vor sich selbst und vor der Gemeinschaft verbergen. Wir dürfen nicht Sünder sein. Unausdenkbar das Entsetzen vieler Christen, wenn auf einmal ein wirklicher Christ unter die Frommen geraten wäre. Darum bleiben wir mit unserer Sünde allein, in der Lüge und in der Heuchelei. Denn wir sind nun einmal Sünder. Wenn wir einander die Sünden bekennen sollen und dürfen, wie viel mehr Versuchungen, die ja noch nicht einmal Sünde sind. Also, versteht ihr? Bonhoeffer sagt, hey, wir stecken alle in diesem Kampf drin. Und wenn wir alleine bleiben, bei uns selber, mit unserer Sünde, mit unseren Anfechtungen, mit den Dingen, wo wir fallen, dann bleiben wir ganz alleine und dann übernimmt die Dunkelheit wieder in unserem Leben, anstatt das Licht durchbricht, indem wir einander unsere Sünde bekennen, Versuchungen bekennen und einander miteinander unterwegs sind und der Feind uns so nicht überkommen kann. Deshalb ist verbindliche Gemeinschaft so wichtig, wo ich 1, 2, 3 Leute habe, die mich kennen, wo ich meine Masken fallen lasse und wo ich mich öffne. Versteht ihr? Zur konsequenten Jesus-Nachfolge gehört die gegenseitige Fürsorge und Aufmerksamkeit mit dazu. Auch wenn wir es oft nur unvollkommen hinbekommen, sollen wir es mit ganzer Hingabe treiben, diese Gemeinschaft untereinander zu haben. Die Gemeinschaft, die verbindliche, ist nicht irgendwie ein Luxusgut. Das ist eine geistliche Notwendigkeit. Eine geistliche Notwendigkeit. Und das bringt mich zum letzten Punkt. Wie lebe ich diese Mitgliedschaft? Wie lebe ich sie? Ich lebe sie nach Gottes Plan. Nach Gottes Plan. P-L-A-N, Plan. Wie lebe ich das? Ich lebe es priorisiert. Verbindliche Gemeinschaft Kultivieren braucht Prioritäten. Jeder baut sein Leben um seine Prioritäten herum. Jeder. Es gibt keinen Menschen, der keine Prioritäten setzt im Leben. Er setzt sie nur anders. Es gibt keinen nicht hingegebenen Menschen. Jeder Mensch ist hingegeben an irgendetwas. Und ich will meine Priorität setzen in diese verbindliche Gemeinschaft hinein. Nur dort wird sie wirksam für mein Leben. Hebräer 10, Vers 23. Lasst uns nicht wegbleiben von den Versammlungen, wie etliche es tun, sondern zusammenkommen, einander ermutigen, ermahnen. Also das heißt, ich will nicht wegbleiben von den Versammlungen. Nein, ich will hingehen, ich will dabei sein. Regelmäßig Gemeinschaft suchen mit anderen Christen. Gottesdienst, Hauskreis, Schulungen, Kurse, Gemeinde, Visionstage. Die ganzen Dinge, die wichtig sind, die soll ich eintragen in meinem Terminkalender. Und eintragen in meinem Terminkalender nicht irgendwie, wenn nichts Besseres gibt, sondern eintragen im Terminkalender, das ist wie ein Arzttermin. Das ist wie im Gespräch mit meinem Chef. So bin ich da. Persönlich in meinem Leben, ich bin viel unterwegs, oft an Wochenenden, weil ich predige, Schulungen halte. Aber ich bin Hauskreisleiter in meiner Gemeinde, wo ich Mitglied bin. Jeden Donnerstagabend, jede Woche leite ich einen Hauskreis. Das steht in meinem Kalender drin, in meinem Terminkalender, im Handy. Ganz einfach, Termin, Donnerstagabend, 20 Uhr, Hauskreis. Wiederholung, jede Woche. Wie lange? Unendlich. Jeden Donnerstagabend steht es drin. Und wenn nicht irgendwie was ganz Schlimmes passiert, wenn mich jemand anruft und sagt, hey Ede, kannst du am Donnerstagabend bei uns einen Dienst tun? Die Antwort ist, nein. Das ist Priorität in meiner Woche. Der Donnerstagabend ist mir heilig, mein Hauskreis. Wenn ich kann, gehe ich in den Gottesdienst meiner Gemeinde. Ich bin bei jeder Mitgliederversammlung mit dabei. Das trage ich mir ein. Das sind Termine, die sind da. Ich will das priorisieren. Manche sind gähnend langweilig. Manchmal stinkt mir das. Aber ich will ja Teil sein, weil es ist meine Familie. Das ist mein Tempel. Das ist mein Leib. Da gehöre ich dazu. Ich priorisiere das. Priorisiert lebe ich das und ich lebe es lebensnah. Johannes sagt im ersten Johannesbrief, wir sollen lieben nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Worte sind wichtig. Ich liebe dich. Hey, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Hammer. Worte sind wichtig. Aber nicht nur mit Worten, sondern mit Taten. Liebe ist lebensnah. Liebe auf Distanz ist nicht lange möglich. Wir brauchen einander. Wir wollen miteinander die Bibel lesen. Wir wollen miteinander baden gehen. Wir wollen miteinander dienen in der Gemeinde, miteinander dinieren nach der Gemeinde. Wir wollen miteinander singen und vielleicht manchmal miteinander Sky schauen und Fußball gucken, Champions League. Wir wollen miteinander schwitzen und dann miteinander schwätzen. Wir wollen investieren ineinander. Lebensnah miteinander unterwegs sein, Gemeinschaft nicht nur zu haben am Sonntag. Hey, wie geht's dir? Mir geht's gut. Hey, schön, Gott segne dich. Das ist wichtig. Aber auch unter der Woche einander helfen, hören, sehen, wo braucht jemand etwas für sein Leben. Und da investieren Zeit und Geld und Energie. Also wir wollen es priorisieren, wir wollen es lebensnah leben, Gemeinschaft, und wir wollen es authentisch leben. Gemeinschaft lebt davon, dass wir authentisch werden, uns öffnen, ehrlich werden voreinander, wo wir die Masken fallen lassen können. Wir feiern nachher zusammen das Abendmahl. Das Abendmahl hat viele Bedeutungen, aber eine Bedeutung ist, dass wir am Abendmahl auf Augenhöhe einander begegnen. Ob du 20 Jahre Christ bist und schon richtig reif oder ob du 2 Stunden bist und noch so viele Fehler machst in deinem Christsein. Wenn wir zusammen Abendmahl nehmen, sind wir auf Augenhöhe. Wir sind gleich Sünder und gleich Gerechte in Jesus Christus. Und da können wir uns begegnen als die Sünder, als die Gerechten in Jesus Christus. Dort kommt Gnade und Sünde zusammen. Und da können wir unsere Gefühle zeigen und teilen. Da, wo wir Kämpfe erleben, Niederlagen und Siege, Freude und Trauer. Dass wir miteinander lachen, aber auch miteinander weinen. Dass wir Freude und Leid teilen, Verluste, Versagen, Verletzungen zugeben können, authentisch werden, uns öffnen. Und das bringt mich zum Letzten, wie wir diese Mitgliedschaft leben wollen, nachhaltig. Priorisierend, lebensnah, authentisch und nachhaltig. Wir leben das in guten wie in schlechten Zeiten. In jeder Gemeinde, wie in jeder Familie, gibt es Probleme. Es gibt manchmal Missverständnisse, es gibt Verletzungen, es gibt Enttäuschungen. Und dann laufe ich nicht gleich weg. Ich gebe nicht gleich auf, weder mich noch den anderen, weil Gott mich nicht aufgibt und Gott den anderen auch nicht aufgibt. Es gibt immer noch Zeit, aufeinander zuzugehen, um Vergebung zu bitten, Vergebung zu schenken, nicht bitter zu werden durch die Missverständnisse, sondern besser zu werden durch die heilende Kraft der Gnade, auch in der Gemeinde. Wir leben das nachhaltig. Wisst ihr, das Ideal heute ist Spontanität. Das ist das große Wort. Ich glaube, Loyalität ist ein wichtigeres Wort. Loyalität ist auch eine Form der Liebe, nachhaltig bei jemand zu bleiben, auch bei der Gemeinde Jesu Christi. Er lädt uns ein, das zu leben im Miteinander, diese Gemeinschaft, weil es biblisch ist, sein Gebot als Einladung, seine Verheißungen zu erleben, wenn wir es in richtiger Weise umsetzen. Nochmals, verbindliche Mitgliedschaft in der FCG Meran gibt dir nicht automatisch Heimat. Das gibt dir nicht automatisch Heimat. Aber ich bin davon überzeugt, dass wer geistliche Heimat hier finden und erleben will, der sollte verbindlich Ja sagen zu uns als Familie Gottes hier, so wie wir sind. Wessen Seele hier auftankt, dessen Leib sollte hier auch irgendwie ankommen. Klarheit schaffen. Don't be a maybe. Entscheide dich, Teil von Gottes genialer Bewegung zu werden, seiner Gemeinde, FCG Meran. Ich liebe sie. Amen.